Heute sprechen wir mit Lars Ament und Anna Hieter darüber, wie wir es schaffen können, dass sich unsere Kinder einmal selbst lieben. So schön, dass du da bist im Glückshelden-Podcast. Wir sind Kathi und Olivia und wir sind beide von den Krankenkassen zertifizierte Stressbewältigungs- und Resilienztrainerinnen für Mütter. Wir sind hier, um dir zu helfen, die gelassene Mama zu werden, die du sein möchtest. Und ich freue mich riesig, dass wir heute dieses wunderschöne Interview mit dir teilen können. Wir haben mit Lars Ament und seiner Frau gesprochen, Anna Hieter. Und ja, Lars, vielleicht kennst du Lars, er ist Autor, Bestseller-Autor, Podcaster und Motivationsredner. Seine Bücher wurden teilweise verfilmt und ja, tummeln sich regelmäßig auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerlisten. Vielleicht kennst du auch den Film Dieses bescheuerte Herz. Mit seiner Frau Anna Hieter, sie ist Grundschullehrerin und ist da auch wegweisend unterwegs mit neuen Methoden und neuen Tools, hat er nun zwei wunderschöne Kinderbücher geschrieben. Es ist so viel Herz in diesen Geschichten rund um die Ratte Quiek, die wir auch mittlerweile gelesen haben und lieben, in denen es immer um Achtsamkeit und Selbstliebe geht. Wir haben zu viert darüber gesprochen, wie das mit dem schlechten Gewissen als Eltern so ist. Wir haben darüber gesprochen, wie sich die beiden kennengelernt und lieben gelernt haben. Kannst wirklich gespannt sein, ist eine filmreife Geschichte. Wie es dazu kam, dass sie genau dieses Buch mit genau dieser Ratte geschrieben haben. Wie ihr Buch, beziehungsweise es ist ein Wimmelbuch und ein Buch, Kindern helfen kann, sich selbst voll und ganz zu akzeptieren, auch wenn es sich manchmal so ganz anders anfühlt. Welche Rituale den beiden mit ihrem Kind helfen, gute Glaubenssätze, wie zum Beispiel, ich bin klug, ich bin stark, ich bin geliebt, fürs Leben zu schaffen. Und noch eine kleine Anmerkung von Kathi und mir, bevor es losgeht mit dem Interview. Wenn du jetzt für dich losgehen möchtest, mehr aus dieser Daueranspannung und diesem ständigen Hamsterrad rauskommen möchtest und auf drei Ebenen hin zu mehr Gelassenheit gehen möchtest, so wie viele unserer Teilnehmerinnen zuvor, dann kannst du dir jetzt unseren Stressbewältigungskurs holen. Der ist 8 Module und du kannst ihn ganz allein zu Hause machen mit einem Workbook und kriegst danach auch Geld von deiner Krankenkasse zurück, und zwar bis zu 100% der Kursgebühren. Also es lohnt sich mal auf den Link zu klicken, den ich dir in die Shownotes stelle. Und wenn du dazu Fragen hast, helfe ich dir, ich bin die Olivia, sehr gerne beim Herausfinden, was deine Krankenkasse übernimmt. Die Krankenkassen übernehmen wirklich immer mehr. Im Moment, ich recherchiere jeden Tag für Teilnehmerinnen, ist es bis zu 100% und mindestens 80 Euro. Okay, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit diesem wunderschönen Interview. Ja, so schön, dass wir heute sprechen, Lars und Anna Hieter. Wir freuen uns riesig.
Ja, wir auch.
Hallo.
Guten Morgen.
Hi, guten Morgen. Guten Morgen.
Wie geht's euch?
Gut. Danke der Nachfrage. Alles gut. Die Sonne scheint. Wir sitzen hier mit euch. Also alles gut.
Ja, Kinder sind verräumt, haben den Auftrag, unten zu bleiben.
Bei euch? Wie geht's denn euch beiden?
Also ich bin ein bisschen erkältet, wie man hören kann wahrscheinlich. Meine Nase ist zu. Ansonsten geht es mir gut. Wie es dir geht, Anna Hieter, musst du sagen, unsere Tochter ist bei der Oma.
Ja.
Also deswegen ist heute Morgen ein bisschen ruhiger hier und man kann ein bisschen Dinge wegarbeiten, für die man sonst wenig Zeit hat. Aber
ja.
Alles gut, die Sonne scheint. Ich habe meinen Kaffee getrunken.
Mir geht's auch gut, obwohl ich sagen muss, dass ich heute in einem großen Zwiespalt bin, weil unsere Tochter ist seit gestern Nachmittag bei unserer, also bei meiner Mama. Und unsere Mama wäre komisch, aber auf jeden Fall, und ich sehe sie auch erst heute Nachmittag wieder. Ich finde, da ist man so in so einem Zwiespalt irgendwie. Und ich habe auch für mich festgestellt, nee, ich will ja Zeit mit ihr verbringen. Das ist auch okay, das zu wissen, finde ich. Also, dass man nicht immer so, wenn man arbeitet, dann ist das auch okay. Und oft genug sage ich, ich will das jetzt machen und du machst jetzt bitte Folgendes oder XYZ, bleibst da oder so, weil ich jetzt arbeiten will. Aber ich finde es auch genauso gut, dass man sagt, ah, jetzt will ich gerade gar nicht mehr arbeiten, jetzt will ich gerade bei dir sein. Und das so warten. Ja. Also, weil ich habe gestern eine saulange Schicht gehabt im Familiencafé und ja, das war.
Da hat und mir
Event und ich war dabei und so, ich habe das organisiert und dann bist du halt da vor Ort. Und
Ja,
ja.
klar. Und du
Und
vermisst dann, habe ich es richtig verstanden, du vermisst dann
ja,
deine Tochter schon,
total,
gell?
total.
Ja, kann ich gut verstehen. Bei mir war es bei meiner ersten Tochter, die ist ja jetzt 12, will manchmal nichts mehr mit mir zu tun haben. Es fliegt immer weiter aus dem Nest und kommt immer wieder zurück natürlich, also enge Kreise noch. Aber ich weiß noch, das erste Mal, ich habe die ganze Zeit zu meinem, ich bin wie verrückt hier rumgelaufen und habe gesagt, ja, was ist denn jetzt und was ist, wenn deine Eltern nicht anrufen, wenn was ist und so weiter. Es war noch bei den Eltern von meinem Mann, also ich kann es sehr gut verstehen. Ja.
Die hat schon oft da geschlafen, aber es ist einfach jetzt so eine lange
Ah.
Zeit. Sonst gehe ich dann früher hin oder sowas. Und jetzt habe ich so gemerkt, so okay,
Ah,
ist auch
verstehe.
okay, mal in die Richtung zu denken, weil man die ganze Zeit so denkt, nein, ich will arbeiten und ich darf arbeiten. Ich bin eine Frau, eine Selbstständige. Wir haben 2024. Ich muss nicht nur Mama sein. Und das denke ich ja oft genug. Aber ich darf auch mal denken, jetzt scheint die Sonne. Ich würde gern mit meinem Kind an den
Ja,
See oder
voll
so. Ja.
schön.
Auch
Ja,
okay. Ja,
total. Ja.
das ist ja auch total schön, wieder, ne, so zu denken.
Ja.
Also, wie geht's dir damit, Lars? Geht's dir auch so?
Also ich bin da ein bisschen entspannter. Ich habe da nicht so, ich sage, ja, ist ein bisschen schwer zu erklären, ohne dass man es falsch versteht. Aber ich bin sehr gerne alleine mit mir. Also das hat auch gar nichts mit meiner Tochter oder auch mit dir, Anahita, zu tun. Wenn ich, also wenn ihr weg seid, vermisse ich euch. Auf eine gewisse Weise, aber dann auch nicht. Also ich bin ganz gerne mit mir alleine. Und das gilt aber für jeden Menschen. Und ich habe das nicht so, dass wenn unsere Tochter bei der Oma ist, dass ich dann das Gefühl habe, ich verpasse was. Also vielleicht ist das der Unterschied zwischen dem
Mama und Papa.
Mama und Papa sein, dass die Mütter
Vielleicht.
zumindest am Anfang dann doch, das könnt ihr besser bestätigen oder eben verneinen, dass die Zeit am Anfang, die Bindung dann doch eine engere ist als bei Vätern. Wenn ich mir jetzt selbst beim Reden zuhöre, klingt das so, als hätte ich kein Interesse an unserer Tochter. So ist es ja überhaupt nicht. Sondern, aber ich kann das noch ein bisschen neutraler vielleicht, aus der Entfernung ein bisschen
Ich glaube,
beobachten.
dir ist einfach wichtig, dass es ihr gut geht. Und
Genau.
ob du jetzt aktiv teil bist oder nicht, das ist okay. Also quasi, Hauptsache, du weißt, sie hat jetzt eine saugute Zeit. Und bei mir
Ja.
ist es, glaube ich, so, ich will natürlich auch, dass sie eine saugute Zeit hat. Und gleichzeitig will ich, weiß ich nicht, also ich möchte auch mit am See. Also so, keine Ahnung.
Ja,
Das
voll.
ist, glaube ich. Aber das ist, glaube ich, auch nicht immer so. Also manchmal freue ich mich ja auch, wenn sie bei Oma ist und ich endlich arbeiten kann. Aber jetzt habe ich jetzt festgestellt gehabt, die letzte Woche war voll intensiv. Und jetzt wäre es, also jetzt ist es Zeit einfach. Wir gehen jetzt auch in Urlaub und ich habe immer das Gefühl, vom Urlaub kommt so ein Höhepunkt, damit ich dann im Urlaub sein kann. Auf keinen Fall. Das Handy kommt
Ja.
weg, alles kommt weg. Nur wenn sie schläft, gehe ich da dran. Und ich habe das Gefühl, dass das mit Absicht immer so passiert, also
Ja.
wahrscheinlich unbewusst von mir auch reingeschaufelt wird, damit ich den Urlaub genießen kann.
Ja, ja. Ja, den Eindruck habe ich auch. Ja.
Also ich glaube,
Vorher.
man kann so sagen, dass wir sind beide logischerweise total gerne mit unserer Tochter zusammen. Aber mir fällt die Trennung nicht so schwer wie dir. So kann man es vielleicht sagen.
Ja. Gibt es
Also,
da
ja.
vielleicht doch Unterschiede zwischen Vater und Mutter manchmal?
Oder
Ja,
halt einfach zwischen den Personen, ja,
zwischen den
die halt
Personen,
dann
ja,
Eltern sind.
ist doch
Ja.
alles okay. Ich finde das, oder? So wichtig, dass wir das auch so, dass wir unterschiedlich denken können. Ich kenne das ja auch von meinem Mann, ehrlich gesagt. Und ich habe dem schon öfter früher Vorwürfe gemacht. Sag mal, ist es dir egal, was jetzt da ist und so?
Ja.
Also ich kann das so gut so. Ich so, nein, ich habe einfach, und dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt. Und es gibt ja tatsächlich so ein, ich meine, das ist auch nicht immer gleich. Ich möchte das gar nicht pauschalisieren, aber Väter gehen oftmals anders mit den Kindern um. Und Mütter oftmals fürsorglicher, behütender. Und der Vater geht mal mit denen durch irgendeinen Wald und dann fällt das Kind in den Fluss und dann ist das so. Und also ich meine, ich übertreibe jetzt, aber es darf anders sein zwischen uns, finde ich.
Ja.
Aber das ist bei uns auch. Also, weil wenn ich mit unserer Tochter spiele, dann ist es halt wild.
Ja.
Unbedingt.
Genau, für dich ist es anstrengend. Ja, weil du einfach anders mit ihr umgehst. Du bist dann eher so ein Bild malen und ein Buch vorlesen und was
Basteln.
basteln und irgendwie ja, sehr, sehr kreativ irgendwie sich ausdrücken. Und bei mir ist es Skateboard fahren, mit einer Schramme nach Hause kommen und ja, Kissenschlacht und das Kind durch die Gegend werfen und
Und
so.
ja, mal zu den beiden. So, wenn wir irgendwo, jetzt waren wir am Wochenende weg und dann habe ich so gesagt, weil Lars fängt dann immer an, so zu necken und zu teasern und sie rastet dann aus und die
Ja,
finden aber gegenseitig irgendwie auch witzig und so. Und
ja. Ja.
dann waren wir da so im Restaurant und so und dann habe ich mich umgedreht und habe gesagt, ihr beiden, möchte jetzt hier sitzen und einfach mal 10 Minuten Frieden haben. Und ansonsten setze ich mich alleine an einen Tisch. Das ist mir
Und ihr könnt hier.
egal. Aber so nicht. Also ich finde, das ist auch okay, wenn man mal sich so ein bisschen einknüpft aufeinander. Jeder darf sein, wie er will. Und dann muss es auch eine Dynamik geben,
Ja,
die allen gleich viel Spaß
total.
macht. Nicht irgendwie das Bedürfnis nur vom Kind vorne steht oder nur vom Mann oder nur von mir. Und ich finde, da auch mal so seine Grenze wahrzunehmen. Also es geht ja eigentlich nur darum, Grenzen wahrzunehmen. So, was ist meine Arbeitsgrenze hier? Was ist meine Grenze an Verhalten oder Bedürfnissen von anderen, die ich irgendwie ständig in mir, in mich aufnehme? Die ist hier, weil hier ist mein Bedürfnis einfach. Und ich glaube, das dafür einzustehen und sich nicht schlecht zu fühlen, also nicht eine schlechte Frau zu sein, eine schlechte Mama, eine schlechte Tochter, sondern ich bin einfach ich in erster Linie. Ich glaube, wir Frauen tragen da genetisch so eine totale Last irgendwie, gefallen zu wollen und perfekt zu sein und vor allem immer hingebungsvoll zu sein und immer freundlich und so. Und ich habe wirklich da gesagt, so, nee, es passt mir nicht. Und das wäre vor 5 Jahren undenkbar gewesen. Da hätte ich gesagt, ach, wie schön, ach, lass sie doch, die verbringen Zeit miteinander. Und wäre meine Mama jetzt in der gleichen Situation da gewesen, hätte sie gesagt, Mensch, lass die beiden doch. Und ich habe aber für mich irgendwann, als unsere Tochter in meinem Bauch war, geschworen, ich trage dieses Womanslaster nicht mehr mit. Ich werde es hier in dieser Generation durchbrechen. Ich möchte nicht, dass unsere Tochter das Gefühl hat, sie muss, weil das dem Mann oder jemand anderem gut tut, jetzt ihre Grenze hinten anstellen. Aber das ist,
Wow, ja.
wie ich groß geworden bin.
Ja.
Das funktioniert auch in meinem Familienclan, weil alle so sind. Aber außerhalb des Clans funktioniert es nicht mehr. Also muss ich hier anders sein irgendwie.
Ja,
Ja,
Wahnsinn.
also das ist schon ein mega wichtiges Thema, was du gerade ansprichst, finde ich. Also dieses Thema, die eigenen Grenzen, die eigenen Bedürfnisse überhaupt mal zu kennen, das ist ja so mal der erste Schritt, überhaupt zu wissen, was passiert hier gerade und ist es mir zu viel? Das ist ja schon mal so der erste Schritt. Und dann auch noch das zu benennen und den anderen zu kommunizieren, also finde ich total stark und ist übrigens auch mit ganz, ganz vielen Müttern, mit denen wir ja arbeiten, ein Riesenthema.
Ja.
Weil so viele, wie du gerade gesagt hast, so viele Frauen, dann auch Mütter, so ihre eigenen Bedürfnisse so nach hinten dran stellen. Und diesen Begriff, zum Beispiel bedürfnisorientierte Erziehung, auch total so verstehen, dass es jetzt nur noch um dieses Kind geht. Nur noch dieses Kind
Anna.
und
Ja.
genau. Und dabei hat ja jeder, der Vater, die Mutter oder wie auch immer diese Familie gestrickt ist, das Kind, jeder hat ja Bedürfnisse.
Und
Und ja.
Abgrenzung ist auch ein ganz gesuchtes Keyword. Wir schauen uns ja immer an, was suchen denn
Ja.
die Eltern? Und das, Abgrenzung, gell, ist ein ganz
Ja.
häufig gesuchter Begriff, ja.
Ich finde, in diesem, was du gerade beschrieben hast, in diesem Prozess, also man muss erkennen, dann muss man es benennen, aber das Allerschwierigste ist aushalten, dass
Das
jetzt
kommt,
vielleicht
ja.
total lauchig, nervig, spießig,
Lauchig.
es einfach aushalten, dass ich nicht passe, aber ich passe mir und ich darf auch mal sagen, kloppt euch doch
Ja.
jetzt mal nicht hier im Restaurant, ich habe keine Lust drauf.
Ja,
So.
ein
Also, ne?
ganzer.
Und das einfach auszuhalten, ist, glaube ich, das Allerschwerste von allen. Also für uns Frauen. Ich
Das
spüre, dass
stimmt.
es für uns Frauen schwerer ist. Ich finde, Lars hat da weniger Probleme, Dinge auszuhalten, die
Was ist denn lauchig?
lauchig
Lauchig ist, naja, wenn jemand ein Lauch ist, dann ist das jemand, der das Gegenteil von cool.
Ja.
Also,
Naja. Okay.
Der wabbelt so ein bisschen rum, oder der Lauch so?
Ja, genau, so jemand, der heute den Trend von vor 5 Jahren cool findet.
Ah.
immer hinterherhängen.
So richtig Lauch.
Das ist der Lars.
Nee, ich.
Ach so.
Also, so. Also ich würde zum Beispiel...
Lauchig, cool. Das habe ich noch nie gehört.
Also wenn man... Ein Lauch zum Beispiel ist, wenn man fragt, und was hörst du für Musik? Ja, und dann hat er oder sie keinen Musikgeschmack, sondern sagt, naja, das, was im Radio läuft.
Ah ja,
das, so das, wie ich. Das wäre quasi, das wäre eine Lauchantwort.
Das ist halt so cool. Okay. Ja, ist ein bisschen wie bei meinem Mann und mir. Der weigert sich auch gegen Spotify. Der mag das nicht, weil er will nicht von Algorithmen sich was vorschreiben lassen. Und der hat seine eigenen Alternatives rausgegeben, wo er die besten Songs von Ego FM und was weiß ich schon auch mal darauf holt. Und das hört er. Und auch immer wieder offen für kleine Bands und so. Aber wenn ich Radio höre, das geht halt nicht, gell? Dann bin ich lauchig wahrscheinlich. Nur, dass er das Wort nicht kennt.
Ja. Ja, ich glaube, was extrem wichtig ist, den anderen, und das ist eine, finde ich, krasse Herausforderung, den anderen wirklich so zu akzeptieren, wie er ist oder wie sie. Also es gibt ja im Amerikanischen diesen tollen Satz, let's agree to disagree.
Ja, voll cool.
Also seinem Partner nicht irgendwie ständig versuchen zu wollen, ihn oder sie zu überzeugen.
Oder ändern oder sowas, aber auch gleichzeitig ganz klar zu sagen, so, aber hier ist mein Stopp, du kannst du sein, aber ich finde immer, wir haben alle so einen Meter. Wenn man in meinen Meter reinkommt, dann dürfen meine Bedürfnisse und meine Regeln gelten. Und außerhalb meines Meters sei du. Mir wurscht, ja. Aber wenn wir da jetzt hier gerade auch in meinem Meter drinnen sind, dann gilt mein Bedürfnis genauso. Und ich finde so, das ist wie eine Familie oder wie unsere Familie funktionieren tut.
Ne? Weil es unsere kleine Familie.
Ja, wir drei jetzt, also ja. Jeder hat so, also ich finde, wir haben ziemlich viel Zonen, wo jeder so läuft, also quasi mit einem Meter Abstand und kann so sein, wie er möchte. Und manchmal überschneiden sich unsere Meter und da einfach immer wieder zu finden, dass es allen dreien passt. Damit alle drei auch es nochmal. Ansonsten kriegt man ja einen Vogel, da geht man ja nicht nochmal ins Schwimmbad oder nochmal
Also
wenn das jedes Mal mit Geschrei und weiß ich nicht, was endet. Ja. Und ich finde diese Transparenz auch zu sagen, hier, jetzt gerade ist der Meter so, dass drei Bedürfnisse ineinander greifen. Es gibt so viel Raum, wo nur die Bedürfnisse von Lars sind oder meine sind, vielleicht habe ich vielleicht zurzeit weniger Raum zu, aber auch viel Raum, weil halt diese Mamas müssen ja ständig nachts stillen und weiß ich nicht, was wir alles gemacht haben. Ich meine das jetzt nicht wertend, aber ich finde so, du konntest ja auch nicht stillen, es war anatomisch nicht möglich. So, also da war das Bedürfnis von unserer Tochter natürlich klar in meinem Meter drin und hat überwogen, aber
total.
Jetzt ist sie viel größer und jetzt gilt halt auch wieder meins.
Wie alt ist sie?
Drei.
Okay.
Wisst ihr, ja schon lang.
Ja, ja. Wie ist es denn, was Kathi und ich, als wir uns vorbereitet haben, uns gefragt haben, jetzt ist Lars ja eine öffentliche Person und man konnte ihn folgen. Wie kamt ihr alle drei zusammen? Also könnt ihr uns da mal mitnehmen, wie eure Wege sich gekreuzt haben und wie das dann jetzt zu zweit dann, aber dann auch zu dritt weiter lief. Wie habt ihr euch da immer wieder gefunden?
Also wie wir uns kennengelernt haben, kann man eigentlich ganz gut nachlesen, denn wir haben ein Buch darüber geschrieben. Es gibt ja das Buch Where is the Love? Und das beschreibt im Prinzip sehr explizit, wie wir uns kennengelernt haben, nämlich über eine Facebook-Nachricht von Anahita an mich vor, das ist auch bestimmt schon 5 Jahre her.
Ja,
oder 4 Jahre her. Und da ich nie auf Facebook bin und ich auch meinen Facebook-Account sehr vernachlässige, aber aus irgendeinem Grund habe ich diese eine Nachricht dann doch gelesen. Und die war so merkwürdig und so eigenartig und
lauchig.
So lauchig.
Wie war die denn?
Naja, die war erstmal sehr umfangreich. Also die war mit Sicherheit
Kilometer.
Drei oder vier DIN A4 Seiten lang.
Wow.
Okay.
Okay.
Und in der Nachricht hast du beschrieben, ja, dass du enttäuscht bist. Es war ein Mix aus ganz vielem, dass du enttäuscht bist von den Männern, dass du noch einmal in deinem Leben echte Liebe erfahren möchtest, dass du noch ein Abenteuer erleben willst, dass ja.
Dass ich so lieben will, als ob wir in 3 Monaten sterben. Und wir wissen das. Und dann wird nichts verschoben. Kein Urlaub, kein Altstadtbesuch. Ich liebe Altstädte. Und
Ah, schön.
habe gesagt, ich wünsche mir das einmal zu erfahren und zu geben. Also auf Augenhöhe, weil das sonst immer eigentlich nicht so auf Augenhöhe war. Und das war so, dass meine Cousine und meine Schwester Lars Buch gelesen hatten. It's all good. Und meine Cousine mir gesagt hat, das ist ja wie, als ob man mit dir spricht.
Ach,
Und ich
witzig.
kannte gar nichts von ihm. Und ich hatte dann meditiert an dem Abend und habe diese Nachricht runtergeschrieben. Und am nächsten Morgen habe ich mich so geschämt. Und dann habe ich gesehen, ach Gott sei Dank, er hat sie noch nicht gelesen und habe es löschen wollen. Und dann ging das nicht, weil man kann nur, auf Facebook konnte man damals nur alle 10 Minuten nach dem Senden löschen. Und ich
Ach
so.
so.
Und dann habe ich daraufhin noch eine ganz witzige Nachricht geschrieben. Hab ich, Mama, kenne keines deiner Bücher. Ich habe dir geschrieben, weil meine Cousine irgendwie fand, dass wir gleich ticken. Und ich dachte mir, vielleicht verstehst du, was ich sage. Aber jetzt im Nachhinein schäme ich mich ja, dass ich einem Wildfremden meine innigsten Gedanken mitgeteilt habe. Und falls du Angst hast, dass ich so ein Groupie bin, in Apotheken gibt es Pfefferspray. War das halt also ich weiß nicht mehr genau, aber die war sehr witzig, die zweite Nachricht. Ich weiß noch, da war ich in der Schule in der Pause und habe schnell so was runtergetippt. Ja, und dann kam auch lang nichts.
Ja, weil ich das ja erst ein paar Wochen später gelesen habe, weil ich, wie gesagt, nie in meine Facebook-Nachrichten gehe. Und ich saß in meiner Wohnung in Berlin und habe so gelangweilt, bin so die ungelesenen Nachrichten durchgegangen, weil ich das auch überhaupt nicht wusste. Und dann habe ich random wirklich eine Nachricht angeklickt und
Nein,
das war dann deine Nachricht.
und das waren diese
Krass.
4 Kilometer
Ach.
lange Nachricht.
Ach
Und
komm.
habe ich die gelesen und dachte mir, was ist das denn für eine komische Nachricht? Und habe die wieder weggelegt. Und dann am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und dachte mir, sag mal, wer schreibt denn so eine Nachricht? Und dann, naja, und dann,
Und sie startete mit Huhu
la, genau.
Lasi.
Und naja, und dann hat mich das aber dann nicht losgelassen. Und dann habe ich darüber nachgedacht. Dann habe ich dann doch irgendwann geantwortet und habe geschrieben,
Nur eine Zeile hast du geantwortet.
genau.
Aber ich wusste nach der Zeile, der kapiert's. Das war eigentlich so genug.
Ja, und dann haben wir uns darauf eingelassen. Dann habe ich gesagt, also 3 Monate so ein Experiment zu machen. Mein Terminkalender ist leider so voll, dass ich das gar nicht, also es geht gar nicht. Aber was hältst du von 48 Stunden?
Und ich wusste ja nicht, ob er einfach nur so ein Abenteuer will oder also irgendwie so. Ich wusste auch gar nicht. Ich wusste nicht, hat der Familie oder sonst was? Und dann habe ich ganz klipp und klar gefragt, ich so, wie ist dein Beziehungsstatus? Was hast du sonst so im Gepäck und so? Und dann war das irgendwie klar.
Und dann haben wir vereinbart, dass wir uns in Köln, also in der Mitte, du kamst aus Hanau, ich aus Berlin.
Naja, es
Es
war
war
nicht so
dann,
ganz
ja,
die
es war,
Mitte.
nicht so ganz die Mitte, aber so ungefähr. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns ein Experiment machen. Wir schließen uns für ein Wochenende in einem Hotelzimmer ein in Köln und wir versuchen wirklich herauszufinden, wer wir sind, wenn wir niemand sein müssen. Also 2 Tage ohne Handy, ohne
Wirklich Handy aus war das
Handy aus,
Wichtigste von allen,
dann
am besten.
ohne Einfluss von außen, ohne Fernsehen, ohne Netflix, ohne gar nichts,
Ohne Musik.
ohne Musik, genau.
Oder haben wir Musik gehört? Doch, einmal haben wir
Einmal haben wir
Musik
Musik
gehört.
gehört, ja. Und dann einfach herausfinden, was passiert, wenn 2 Menschen aufeinandertreffen. Und die Bedingung war, wir müssen 100% ehrlich sein.
Also wir sein, nichts vormachen,
Wir sein.
gefallen wollen.
Keine
Ja.
Maske
Ist ja manchmal gar nicht
tragen.
so leicht, ja. Aber da war vielleicht dein Vorteil, Anahita, dass du Lars gar nicht kanntest durch die Bücher und so, ja.
Nee, ich habe auch nicht recherchiert. Und das Witzige war, also wir hatten ausgemacht, vielleicht so 6, 7 Wochen, weiß ich nicht mehr genau die Zeit, aber bis wir uns getroffen haben. Und wir haben dazwischen nicht geschrieben. Also es ist ja völlig unvorstellbar. Aber es gab dieses Christi. Ich habe jeden Tag dran gedacht. Und irgendwie in mir war so ein ganz tiefer Frieden. So, okay, wenn du jetzt es schaffst, nicht zu schreiben und nicht dieses normale Rad vom Dating loszutreten, hast du viel, viel bessere Chancen, dass was Gutes draus entsteht, als wenn du jetzt dich darauf einlässt und dann ist man genervt, warum antwortet er nicht und so weiter. Also wir hatten das wirklich, wir haben es ausgemacht und uns nicht gehört bis 3 Tage vorher. Dann habe ich nur geschrieben, steht das noch? Und er so, klar, hab doch ohne Stornierung gebucht. Und ja, und dann haben wir uns da einfach getroffen und zwar ja, aber ich kannte ihn ja nicht und ich wusste ja auch nicht, ist das ein Creep oder so? Und dann habe nur meiner einen Freundin gesagt, dazu, ich habe allen gesagt, ich gehe meditieren. Ich habe auch mit niemandem drüber gesprochen, mit niemandem. Nur eine meiner Cousinen hatte die Nachricht gelesen gehabt, weil ich mich so geschämt habe. Ich so, guck mal, was ich gemacht habe, peinlich. Ja. Dann hat sie gesagt, hatte die eigentlich jemals geantwortet? Und dann habe ich nur gesagt, sprechen wir wann anders drüber. Und dann hatte die so eine Vorahnung. Aber meiner Freundin habe ich nur gesagt gehabt, hör zu, ich bin in dem und dem Hotel, weil ich wusste, wenn was ist, dann ist das die, die sich so Namen und sowas gut merkt. Und dann habe ich gesagt, da anrufen, das, also habe ihr alle Daten so gegeben, mein Handy ist aus, aber wenn was ist, da anrufen und so weiter. Und ich habe mein Pfefferspray ganz oben hingelegt in der Tasche. Ganz oben war das.
Ja. Wahnsinn.
Ja, und dann sind wir nach den 2 Tagen wieder auseinander. Du bist nach Hanau, ich bin nach Berlin. Und dann kam Corona.
Ja.
Ne? Ah. Es war dann der erste Lockdown, beziehungsweise der erste Lockdown war noch nicht, sondern es war kurz davor. Ich bin dann nochmal in Urlaub gefahren nach Thailand mit 2 Freunden. Und auf dem Rückweg, auf dem Rückflug, wurden wir dann schon in Thailand quasi auch gescannt nach Fieber. Und das war dann die Zeit, wo in Italien damals die Menschen gestorben sind und die Fernsehbilder mit den abtransportierten Leichen in den Militärfahrzeugen. Das war quasi am Tag unseres Rückflugs. Und dann kam ich wieder hier an in Deutschland, in Berlin. Und dann war schon klar, es geht auf den Lockdown zu. Und dann haben wir dann nochmal Kontakt gehabt und haben so.
Also wir hatten eigentlich die ganze Zeit.
Wir hatten Kontakt, aber dadurch, dass ich dann weg war, haben wir dann vereinbart, du, was hältst du davon? Ich komme zu dir und wir verbringen den Lockdown zusammen. Also unser zweites Date war dann quasi
der Lockdown.
War schon das dritte, vierte, glaube ich. Naja, ist ja auch wurscht.
Das war dann der Lockdown, genau.
Ja, ach krass, ja. Ja. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hört sich sehr unvernünftig an. Ich habe gerade überlegt, ob ich wollen würde, dass unsere Tochter sowas macht. Dann hätte ich jetzt so einem Wildfremden oder mir kam jetzt schon direkt so, weiß ich nicht, Spoiler, nicht nachahmen, Sätze in den Kopf. Aber was ich glaube, was total wichtig war, ich habe die ganze Zeit so Rücksprache gehalten mit meinem Engel. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, wenn es gut ist, dann schicke mir Mut, weil ich war damals auch noch total im Herzbruch sozusagen.
Ja.
Und wenn es schlecht ist, schütze mich. Und ich habe so drauf, also ich habe so drauf gehört, was mir gespiegelt wurde. Also ich habe wirklich meinem Gefühl vertraut. Ich glaube, wenn ich so eine Sekunde ein schlechtes Bauchgefühl gehabt hätte, dann hätte ich es nicht gemacht, weil das natürlich ein total unvernünftiges Setting war. Aber irgendwie so, ja, da habe ich, glaube ich, sehr stark auf meine Intuition geachtet.
Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir haben ja alle in unseren Teenagerjahren oder in unseren 20ern und so nach der Schule, wir haben ja alle unvernünftige Sachen gemacht. Also ich kenne niemanden, der, oder ganz wenige vielleicht als Ausnahme, die nicht in der Rückschau total viel Quatsch gemacht haben. Aber für uns war das halt wichtig und für jeden in der Entwicklung einfach notwendig. Und ich glaube, wenn man dann selbst eigene Kinder hat, muss man sich genau daran erinnern. Wir haben auch so viel Blödsinn gemacht. Jetzt müssen wir es unseren Kindern erlauben, das auch erfahren zu dürfen.
Ja.
Wenn das natürlich aus der Sicht eines Elternteils ganz schwer ist. Aber wir mussten damals auch ausbrechen. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich mit 15 oder 16 zu meinem Papa gesagt habe, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und es gab so eine Dorfdisco und alle meine Kumpels durften schon bis um 12 bleiben und ich musste um 10 zu Hause sein. Und irgendwann habe ich so zu meinem Papa gesagt, Papa, ich bleibe heute die ganze Nacht weg, weil es ist Freitagabend, wir machen heute Party. Und er so, nein, du bist um 10 zu Hause. Und dann bin ich einfach gegangen und bin nicht wieder.
Ja, das ist genau der Punkt, gell? Ja.
Genau, und es gab auch, und mein Vater und ich, wir haben nie drüber gesprochen. Also das war völlig okay. Aber auch als ich dann am nächsten Tag so halb angesäuselt nach Hause gekommen bin, für meinen Vater war das in Ordnung. Aber das war quasi dieser Prozess, ich musste es jetzt selbst hinkriegen, also so diese Abnabelung oder so dieses eigene Leben, was für Kinder total wichtig ist, wenn sie halt heranwachsen. Aber wie gesagt, aus der Sicht eines Elternteils ist es halt brutal schwer, weil man macht sich halt so viele Sorgen.
Ja, man will ja auch nicht, also ich meine, wir sind selber auf Bäume geklettert, wir sind selber irgendwie ganz oben auf dem Klettergerüst gewesen, ich sehe unsere Tochter und also ich muss einatmen, ich muss wirklich sagen, oh mein Gott, aber ich will ihr diese Erfahrung nicht nehmen aufgrund der Angst, die ich fühle, weil ich glaube, das ist was total hemmt, sondern ich will ja ihr ermöglichen, dass sie selber fühlt, wann ist es gefährlich und wann nicht. Und ich glaube, wenn ich ihr die Verantwortung gebe und sage, du weißt es am allerbesten für deinen Körper und du weißt selber, was der kann schon und was nicht, damit mache ich sie stärker, als wenn ich irgendwie ständig so um sie renne und meine Arme ausstrecke und versuche, dass sie nicht runterfällt. Also ich glaube, ja, das ist zwar sauschwer, aber vielleicht der beste Schutz oder die beste Prävention vor ihr.
Ja,
total.
Der beste Schutz ist, dass du deine Kinder nicht vor der Gefahr warnst oder versuchst, die Gefahr von dem Kind wegzuschieben, sondern dem Kind zu sagen, sei achtsam bei Dingen, die gefährlich sind. Also mach sie, aber mach sie bewusst und sei ganz da und fokussiere dich drauf. Das ist, glaube ich, der Unterschied.
Okay, also bei gefährlich wirklich würde ich jetzt nicht sagen, mach sie. Aber bei so saß wie Klettern oder so. Ich meine, es wird ja immer weniger geklettert. Die Kinder, ich sehe das ja darin, klettern nicht mehr.
Ja, total.
Es gibt ein gutes Beispiel. Ich bin als Kind Skateboard gefahren. Und Skateboardfahren ist eine total gefährliche Sportart. Weil quasi mit jedem Sprung, den du machst, ja, kannst du dir irgendwas brechen? Habe ich auch. Ja, ich habe mir zweimal die Arme gebrochen, rechts und einmal links. Aber als Kind lernst du, die Gefahr oder mit der Gefahr umzugehen. Und ich finde, das ist ein extrem starker Skill im Leben, so eine Einschätzung zu bekommen, was ist unvernünftig und was ist und wie kann ich diese Angst meistern? Und das ist natürlich ein extrem schmaler Grat manchmal, ja, weil dann willst du auch noch cool sein und trägst vielleicht keine Schutzausrüstung. Aber genau darum geht's. Und Kinder, die können es dann schon einordnen. Und die machen, also ein Kind wird jetzt nicht vom Haus springen, einfach so. Und ich glaube, wir müssen da als Elternteil, ja, da müssen wir durch. Also wir müssen die Kinder vorbereiten auf gefährliche Dinge. Und wir dürfen sie nicht trennen von diesen gefährlichen Dingen, weil du kannst ja nicht ständig neben deinem Kind stehen, ein Leben lang, und quasi wie so ein Bodyguard fungieren.
Ja, und wenn das so ist, dann ist vielleicht das Kind, also ich habe mich gestern lustigerweise gefragt, nochmal, weil ich eine Podcast-Episode dazu aufgenommen habe, woran ich mal messe später, dass ich das richtig gemacht habe als Mutter. Und klar, ich werde viele Fehler und mache viele Fehler hier. Oder mache vieles so, dass wir dann drüber sprechen und dass meine Kinder das nicht gut finden, das ist ganz klar. Aber eines möchte ich schaffen, und zwar, dass meine Kinder immer zurückkommen wieder zu mir.
Ja, wir auch.
Ja, das war mein so größtes Ziel. Und ich glaube, das schaffen wir nur so, indem wir nicht als Bodyguard um sie rumstehen und sie lassen irgendwann. Aber es ist so schwer, weil wir müssen sie ja erst schützen, Wir kamen rausgeschlüpft, ja, und dann müssen wir schützen und dann irgendwann los müssen. Ja.
Und da passt so eine. Da passt so eine Frage super gut dazu, die uns gestern gestellt wurde, weil ich gerade auch das, was ihr gerade so beschrieben habt, mit diesem, man muss ja loslassen, damit sie dann auch wieder zurückkommen, sozusagen. Dass wir haben gestern eine Frage von einer Mutter bekommen, die sagt, bei ihr ist so ein bisschen das, sie bringt gerade ihren Sohn jetzt in die Kinderkrippe, der hat da Eingewöhnung und so weiter. Und der ist da irgendwie total fertig, wenn sie ihn wieder abholt. Und das ist ja auch wieder so ein Loslassensprozess. Und mache ich das jetzt richtig oder mache ich das jetzt falsch? Und ist das jetzt die richtige Entscheidung und so weiter? Und bei ihr ist das Krasse gewesen, und ich kenne das auch von mir, dass sie das so ganz, ganz stark mitfühlt mit ihrem Kind. Also praktisch, wenn er leidet, leidet sie auch. So. Mhm. Und das passt so gut, finde ich, zu diesem Thema Loslassen auch. Wie ist es denn bei euch als Eltern? Wie kann man sich denn da auch, sind wir auch wieder bei dem Thema Abgrenzung, hatten wir ja auch schon, auch so ein Stück weit auch abgrenzen oder so diesen Weg finden? Das ist ja auch eine eigenständige Person, dieses Kind. Kommt da in unser Leben, die ist jetzt Teil der Familie und da werden Dinge passieren, wo das Kind auch mal eine schlechte Zeit haben wird. Aber wie kann ich mich als Mutter oder als Vater da auch so ein Stück weit davon wieder abgrenzen? Ist vielleicht das falsche Wort, aber mir fällt gerade kein anderes ein. Was denkt ihr?
Ich oder du? Also ich glaube, dass die Intuition, also dieser Instinkt, Elterninstinkt, den man hat, da wegweisend ist. Also ich glaube, dass wenn ich als Mama von der Einrichtung und von den Menschen dort und den Werten, die dort vermittelt werden, überzeugt bin, dann kann ich meinem Kind sagen, hör zu, ich weiß, ich vermisse dich auch, aber jeder von uns erlebt jetzt was und dann finden wir wieder zusammen und erzählen uns davon. Und dann lebt man das, dann sagt man das nicht, sondern jede Faser meines Körpers spürt das. Und dann gibt es Momente, wo man innerlich spürt, ich mache es gerade, weil ich muss, weil ich denke, weil ich wegen der Arbeit muss, also Existenzängste, oder weil ich denke, dass das von mir als Frau gesellschaftlich erwartet wird oder dass das gut ist für mein Kind, weil alle meine Freunde haben das mit eins gemacht oder so. Aber meine Intuition sagt mir, dass das für mein Kind und mich und uns noch nicht geht. Und wenn das so ein ganz klares, eigentlich so ein ganz klarer Hinweis ist, würde ich eher früher als später drauf hören, weil ich glaube, sonst wird immer eine Schippe draufgelegt, bis man dann endlich drauf hört. Ne? Also jetzt holt man das Kind ab und es schreit vielleicht, beim nächsten Mal holt man das Kind ab und es ist vielleicht total ruhig, aber irgendwie gar nicht mehr wie sich selber oder hat eine gebrochene Nase oder whatever. Aber da kann man dann auch nicht mehr mit diesem unbefangenen, das habe ich in Kauf genommen, das habe ich mitgekauft, als ich diesen Kita-Platz beantragt habe, wusste ich, dass es auch sein kann, dass mal mein Kind sich wehtut oder wehgetan bekommt oder sowas. Aber das war wie klar. Aber wenn man nicht dahinter steht, geht man genau in diesem Moment in den Selbstvorwurf rein und sagt, ich habe es die ganze Zeit gewusst, dass das total nicht der richtige Ort ist und so. Und ich finde, so weit muss man es nicht kommen lassen. Also wenn meine Intuition mir sagt, das stimmt hier nicht, und ich finde einfach, dass ich da auch ganz gut auf Lars bauen kann. Also ich habe immer so das Gefühl, wenn ich mir unsicher bin mit meiner Intuition, was die mir gerade sagen will, frage ich ihn nach seiner. Mhm. Und ich bin so froh, dass ich da so einen Part habe, wo ich spüre, der beschäftigt sich ja eben so doll und viel mit unserem Kind. Der kennt sie mindestens genauso gut. Und wenn er dann irgendwann sagt, nee, wir können das, glaube ich, schon machen. Aber wenn er dann irgendwann sagt, ich glaube, jetzt ist einfach die Grenze erreicht, da müssen wir jetzt einfach auch mal dem ins Auge sehen. Das ist total hilfreich. Ja. Also auch die eigene Intuition hören. Manchmal traut man sich nicht, der zu glauben. Und dann auch einfach den Gegenpart als Augenhöhe wahrzunehmen. So, wie siehst du das eigentlich? Mhm. Aber wenn man sich schon gar nicht auf Augenhöhe fühlt und denkt, ja, du hast ja aber auch überhaupt keine Ahnung, ich habe das ja alles so gemacht, dann nimmt man sich selber halt total die Stütze im Leben weg.
Ja.
Also als Mama Platz frei machen ab und zu, ich finde das total schwierig, also wirklich Platz frei machen, damit der Papa genauso das Ding einschätzen kann, ist sau schwer, aber sau entlastend.
Ja, Ja, total.
Ja, auf sein Bauchgefühl hören. Das ist ja etwas, was wir in der heutigen Zeit immer weniger machen, beziehungsweise wir vertrauen oder die Menschen im Allgemeinen vertrauen ihrer eigenen Stimme immer weniger, weil die Stimmen von außen immer mehr werden und immer lauter sind. Und
Total.
man hört so die anderen, wie die es machen, und dann hast du Erwartungen, die du versuchst zu erfüllen. Und da auf sich selbst zu hören, ist halt eine extreme Form von Selbstvertrauen und auch von Selbstliebe. Also wie sehe ich mich? Wie sehr nehme ich auch meine eigene Meinung wahr? Oder stelle ich die Meinung anderer Menschen über meine eigene
Ja.
Meinung? Und da kann ich ja auch mal erzählen, wir haben zum Beispiel unsere Tochter mal aus einer Kita wieder rausgenommen, weil wir das Gefühl hatten, das ist nicht der richtige Ort für sie. Ja,
Das ist
genau. Und
okay.
das ist
Weißt du,
dann auch
das ist
okay,
okay.
auch wenn natürlich dann der Alltag wieder ein bisschen komplizierter wird, weil man hatte sich schon so ein bisschen darauf eingerichtet, jetzt den Vormittag frei zu haben, wieder arbeiten zu können in der Zeit. Aber wir hatten beide das Gefühl, und ich bin ja nicht so ängstlich und ich bin eher ein bisschen wild und ich lasse viel mehr so durchgehen. Aber auch ich hatte das Gefühl, nee, hier habe ich kein gutes Gefühl. Und dann eine Sache
Ja.
noch, und dann quasi auf dieses Gefühl auch zu hören.
Ja.
Das nicht quasi runterzuschlucken, so nach dem Motto, naja, aber die anderen machen es ja auch.
Total.
Und vor allem die Kita, die ist überhaupt gar nicht schlecht. Also wenn ich mein Kind jetzt in eine Kita geben würde, dann wäre es eher so eine tatsächlich. Aber
Ja.
bei mir war ausschlaggebend, die heult nie, wenn sie bei meiner Mama schläft, wenn sie bei meiner Schwester bleibt, wenn sie mit Lars irgendwo ist. Sie weint nicht beim Tschüss sagen oder so. Und dort hatte ich das Gefühl, ist sie einfach noch zu klein für das Setting, weil das halt auch ein sehr offenes Konzept und frei und so. Und sie war wie orientierungslos und das war ihr noch zu einer Überforderung. Und die war da total gerne. Also die hat das richtig geliebt. Aber Hauptsache, Papa, also er hat die Eingewöhnung gemacht, war dabei. Und sie ist dann auch alleine da geblieben und war auch immer total stolz, so als sie nach Hause kam. Und trotzdem, wenn ich mit ihr drüber gesprochen habe, hat sie immer gesagt, nicht ohne euch. Und dann waren halt so ein paar Situationen, wo wir es total verstehen konnten, warum sie nicht ohne uns bleiben möchte, warum sie diesen sicheren Hafen einfach sucht noch. Und ich glaube, dass es dann auch total okay ist zu sagen, das ist überhaupt gar kein schlechter Ort. Also ihr schickt eure Kinder dahin. Nur für uns fühlt sich's gerade noch nicht richtig an. Also, dass das auch für zwei verschiedene Mamas total unterschiedlich sein kann, irgendwie.
I agree to disagree.
Ja, genau. Oder meine Cousine, die hat auch ein Kind und da hat die Erzieherin ihr erklärt, dass das ganz normal ist, wenn das Kind weint bei der Eingewöhnung und das ist super und gehört dazu und es zeigt eine gute Bindung und so. Und das fand ich richtig toll, wie sie das gesagt hat, die so, okay. Aber ich akzeptiere ihr Normal nicht. Ich möchte das überhaupt nicht, dass mein Kind mit so einem Drama entweder sie bleibt und natürlich weint sie auch mal. Ja, also das ist ja nicht, geht ja nicht darum, dass das Kind nie weint, aber dieses, sie müssen jetzt schnell gehen, damit der Abschied nicht so leicht fällt und du bist halt überhaupt gar nicht bereit und hast auch so das Gefühl, oh mein Gott, was habe ich jetzt hier gerade getan? Also das muss gar nicht so sein. Und das hat zum Beispiel der Erzieher in dem Kindergarten, wo wir waren, richtig toll gemacht. Er hat gesagt, nee, also wenn ihr die Zeit habt, wir haben die Zeit für eine bindungsorientierte Eingewöhnung. Und die hat, also das, es muss nicht immer alles so sein, wie jemand anderes uns sagt, dass es zu sein hat. Also,
Total, ja. Eigene
ja.
Intuition, ja.
Ja.
Total
Ja.
wichtig.
Ja,
Ja, jetzt
danke.
habt ihr ja ein Kinderbuch rausgegeben. Wie, also die kleine Ratte Quiek. Leider konnten wir es jetzt noch nicht kaufen. Es ist nämlich Anfang August und es erscheint wann?
Am Freitag,
Am
den 9.
9.
Ja.
Na,
9.
9.
Ah.
Wie jetzt? Die Woche noch, übermorgen.
Ja.
Krass.
Ja, aber es schaut wirklich das, was wir sehen konnten, also ist so, so wunderbar und so wunderschön. Könnt ihr uns jetzt nochmal mitnehmen, wie es dazu kam, dass ihr jetzt ein Buch für Kinder geschrieben habt?
Also vielleicht noch ein Halbsatz zu der Frage von vor 5 Minuten, wie das mit uns so lief. Und dann ja, waren wir dann in dem Lockdown, irgendwann gab es den zweiten Lockdown und dann hast du mich mal gefragt, Lars, sag mal, willst du in diesem Leben noch die Erfahrung machen, Vater zu sein?
Ah, okay, das haben wir noch vergessen, genau.
Und dann habe ich so drüber nachgedacht und habe so gesagt, ja, also ich glaube, ich könnte das. Also ich glaube, ich würde das, ich glaube, ich wäre ein guter Papa, aber ich würde jetzt mein Lebensglück nicht davon abhängig machen, ob ich diese Erfahrung mache oder nicht. Es hat nie eine große Rolle gespielt in meinem Leben, diese Frage. Gut, dafür braucht man auch immer den richtigen Partner, die richtige Partnerin. Aber ja, doch, ich glaube, ich wäre ein guter Papa. Und dann hat Anahita mich gefragt, okay, zweite Frage, könntest du dir vorstellen, diese Erfahrung mit mir zu machen? Und dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und dann habe ich gesagt, ja, und dann ging das dann eigentlich relativ rasch.
Ja, Wahnsinn.
Und dann,
ja.
Ja, dann kam unsere Tochter auf die Welt. Und dann im Zuge dessen haben wir uns dann natürlich überlegt, welche Werte wollen wir eigentlich unserem Kind vermitteln? Was sind eigentlich unsere stärksten Werte? Wie wünschen wir uns, soll unsere Tochter durch die Welt gehen? Was für ein Mindset soll sie haben?
Da war ich noch schwanger.
Warst du noch schwanger, genau. Was für Werte wollen wir vermitteln? Ich glaube, das war schon so eine starke Frage. Und dann haben wir halt immer wieder gesprochen und gesprochen und dann kam dann irgendwann auch so die erste Idee zum Kinderbuch. Und ja, und so hat sich das dann so entwickelt eigentlich über die Monate. Und dann ist irgendwann die Ratte entstanden. Die Ratte auch deswegen, weil wir beide der Meinung waren, vor allem auch durch deine Erfahrung als Grundschullehrerin, dass eben nicht jedes Kind einen Schönheitswettbewerb gewinnt in der Schule. Nicht jedes Kind wird
Lesewettbewerb Meister.
Wird Champion. Nicht jedes Kind wird als Erster gewählt im Sportunterricht. Nicht jedes Kind ist auf dem Schulhof der oder die beliebteste. Und genau dafür steht Quiek. Also eben nicht der süße Panda, eben nicht der coole Löwe oder das flauschige Alpaka. Also quasi, es sollte ganz explizit nicht eines der 10 Lieblingstiere sein der Kinder, sondern eben eine Ratte, wo man ja eher sagen würde, so ja, so eklig, kann man ja mal beobachten, wenn man in Berlin am Wasser ist, am Kanal oder an der Spree oder in der U-Bahn. Ja, und dann laufen ja dann ständig Ratten rum.
Auch
ja,
in München.
Oder in München, genau, egal, überall.
Ja.
Kann man ja mal die Reaktionen der Menschen beobachten, so eine Ratte. Ja, und dann haben wir uns manchmal so gefragt, wie sich jetzt diese Ratte wohl fühlt. Also wenn diese Ratte ein Mensch wäre, ja, wenn quasi die Reaktion immer die ist, so Ja.
Und das erste starke Bild, was du hattest, war tatsächlich, da habe ich gekocht gerade in der Hanauer Wohnung und dann kamst du so in die Küche und hast gesagt, quiek, 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 Chiquita, weil du hast auch gerne Chiquita gesagt. Und ich glaube, aus diesem heraus hat er plötzlich Chiquita erfunden. Hat er gesagt, stell mal vor, so eine Ratte im Ballettanzug, im Tutu. Und daraus, das war so das erste Bild. Und ja, jetzt hat Quiek kein Ballett-Tutu an, aber Quiek ist irgendwie trotzdem eine Ratte geblieben.
Schön.
Genau, und so hat sich das dann immer so Ping-Pong-mäßig entwickelt. Also ich hatte eine Idee, dann hatte Anahita eine Idee und dann irgendwann, ja, haben wir so eine Sammlung gehabt aus ganz vielen Ideen und dann haben wir dann angefangen, so unsere erste Geschichte aufzuschreiben und währenddessen ist halt so viel passiert, dass wir zum Beispiel gesagt haben, die Ratte hat kein Geschlecht.
Also die hat schon ein Geschlecht.
Naja,
aber
genau.
Wir geben es nicht vor, welches Geschlecht. Ist.
Ja,
lies das Buch und finde es selber heraus.
Genau, jedes Kind soll die Ratte selbst beseelen. Also für das eine Kind ist es ein Junge und für das andere ein Mädchen und für das andere ist es irgendwas dazwischen.
Also wir haben ganz bewusst auf Pronomen verzichtet, weil wir einfach fanden so, warum? Warum muss es er oder eine sie sein? Ich weiß nicht, ist einfach quiek.
Genau, und ich will jetzt nicht so viel verraten über den Inhalt, aber quiek beginnt halt unglücklich, weil sie anders ist als die anderen Ratten. Ja, sie macht die Dinge...
Sie im Sinne die Ratte.
Sie die Ratte, genau. Also Quiek hat keine Freude dran, die Dinge zu machen, die die normalen Ratten machen.
Wohl mit Übeln im Müll oder nachtaktiv. Quiek hat eine Sonnenbrille, liebt den Tag. Quiek liebt Blumen, Quiek liebt Tanzen und alle lachen, immer. Und Quiek versucht aber zu sein wie die anderen. Quiek versucht im Müll Pläsier zu finden, aber es kommt nicht. Und irgendwann einfach einzugestehen, hey, ich bin das nicht. Ich bin's nicht. Und ich glaube, dass wenn wir es schaffen, die Botschaft von ich bin so anders umzuformulieren, nur für uns selber, im liebevollen Gespräch mit uns selber so, hey, ich bin besonders. In diesem Moment bin ich besonders. Nicht anders, sondern besonders. Dann haben wir schon so viel Selbstliebe eigentlich transportiert in diesem Moment. Und Kinder können das eh viel schneller umsetzen als wir Erwachsenen. Und ja, wenn wir da an der Wurzel ansetzen, habe ich das Gefühl, braucht es dann auch vielleicht keine, ja, was finde ich, wie sagt man das? Muss man, das, dann ist nicht so viel kaputt, was man später, wenn man erwachsen ist, wieder reparieren muss.
Und alle, ja, unser aller Hoffnung.
Ja, und das Wimmelbuch dazu, also wir haben ja ein Bilderbuch, weil ich anders bin und dann das Wimmelbuch, weil ich wichtig bin. Und da waren einfach diese Glaubenssätze von Lars, die er auch als Poster schon lang vorher verkauft hat. Also ich bin klug, ich bin stark, ich bin geliebt, ich bin in Sicherheit, ich kann alles, was ich will. Die waren da einfach ausschlaggebend, weil wir einfach ein Wimmelbuch mit Inhalt wollten. Also ich liebe Wimmelbücher, Lars liebt Wimmelbücher, unsere Tochter liebt Wimmelbücher, meine Nichte liebt Wimmelbücher. Ich glaube, jedes Kind liebt Wimmelbücher.
Ja, total. Das fand ich auch so schön, dass ihr so ein Wimmelbuch gemacht habt. Ja,
ja. Und das war echt eine Heidenarbeit, vor allem auch für die Illustratorin, aber auch für uns. Aber ich finde so das Ergebnis, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, es ist so ein richtiges Meisterwerk geworden.
Toll. Ich wollte schon bestellen, aber ja.
Ja.
Übermorgen.
Ja, übermorgen.
Bei Thalia ist es schon ausgeliefert worden. Wir haben schon eine Rezension, obwohl es noch gar nicht ausgeliefert sein sollte. Ah. Ist schon eine Rezension da. Und die hat gesagt, ich habe es bekommen und alles so.
Hä? Echt? Okay.
Weiß auch nicht, wie das klingt.
Ich habe immer so, auch lange bevor ich selbst Papa geworden bin, mir so überlegt, was müsste man eigentlich machen, um Kinder zu stärken. Und dann hatte ich mir immer so vorgestellt, stell dir mal vor, du würdest deinem Kind jeden Abend vorm Schlafen gehen die wichtigsten Glaubenssätze vorlesen. Und deswegen habe ich damals mal so ein Poster gemacht, auch für Kinder, und habe auch zu den Eltern gesagt, lest es mal euren Kind vor, jeden Abend als Ritual, als Einschlafritual.
Toll,
Und dann kam so viel Feedback, wirklich schönes Feedback, dass hey Lars, und unsere Tochter, die liest es jetzt schon selbst vor und wir reden dann immer drüber, und das ist wie so ein tolles Mama-Kind-Einschlafritual geworden. Und weil ich mir vorgestellt habe, wenn ein Kind aufwächst in dem Mindset, ich bin klug, ich bin stark, ich bin geliebt, ich kann alles schaffen, dann ist das wie eine Ritterrüstung, die ja eigentlich unzerstörbar ist. Weil ein Glaubenssatz, und wir wissen das ja alle als erwachsener Mensch, hat eine unglaubliche Macht auf unser Leben. Also positive wie negative. Und in der Regel sind es eben die negativen, die unser Leben ja maßgeblich negativ beeinflussen. Also wenn du aufgewachsen bist mit einem Elternteil, das dich nur dann geliebt hat, wenn du etwas geleistet hast, ja, dann bist du mit einem negativen Glaubenssatz aufgewachsen. Der zerschießt dir deine ganzen Beziehungen im Erwachsenenleben und wirkt wie so Gift, ja, das jeden Tag seine Dosis versprüht. Und unser Gedanke war, wie schön wäre es, da gegenzuwirken und ganz früh schon so eine innere Stärke aufzubauen bei den Kindern. Weil stell dir vor, bist auf dem Schulhof und ein Junge kommt und sagt, hey, du bist richtig doof, du bist hässlich, keiner liebt dich, du bist richtig, du geh woanders hin. Und du hast dann aber schon 5, 6 Jahre Glaubenssatz.
Das Gegenteil gehört.
Glaubenssatztraining in dir. Und dann hörst du das und dann kommt das gar nicht so an dich ran, weil du weißt, nee, stimmt doch gar nicht. Ich bin doch in Sicherheit, ich bin geliebt, ich bin stark, ich bin klug. Das, was, was du da sagst, ist gar nicht die Wahrheit.
Ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass dieser Glaubenssatz mit Inhalt gefüllt wird, mit Bildern. Also ich bin klug, gut, das kann man mal reden, ne? Aber man muss es auch leben und fühlen. Und ich glaube, dass das Wimmelbuch so ein ganz guter Anlass ist, drüber zu nachzudenken, weil da ist nicht nur die Fliege, die Entschuldigung, die Mathe gut kann, klug, sondern da ist auch der Schwan Olori total klug, weil er im Fußball so clevere Strategien aus sich ausdenken kann. Und der Spatz ist klug, weil er ein Brot nicht isst, weil es verschimmelt ist und auf seine Intuition dann in dem Moment hört. Und es gibt so viele Arten, klug zu sein. Mhm. Und es ist nicht nur diese Art schulisches Klugsein, was wir halt in Zeugnissen sehen und die irgendwie gesellschaftlich groß anerkannt
ist. Mathe, Deutsch heißt es.
Ja, genau. Mhm. Aber klug sein im Sinne von auch lebensklug zu sein. Also zum Beispiel an einer Stelle bei Ich bin stark sind so zwei Bauditiere, die werfen Müll in den Fluss. Und dann sagt ein kleiner Käfer, das mache ich nicht mit. Und als Suchbild ist dann Nein sagen. Das ist stark. Das ist so stark. Das ist genauso stark wie ein Bär, der die Mülltonne hochhebt. Ja. Und irgendwie diese verschiedenen Facetten für uns, wie wir diesen Glaubenssatz befüllen, haben wir da in dieses Wimmelbuch reingepackt. Und uns war halt total wichtig, vor allem beim Bilderbuch, dass wir nicht so belehrend diese ganze Persönlichkeitsfürsorge mit reinbringen, sondern dass einfach Quiek so cool ist wie Petterson und Findus, wie Lars Eisbär, wie all diese Bücher, die wir selber so gern gelesen haben. Und die Message fließt subtil mit rein ins Geschehen. Cool. Also so das gespannt. Ist so, wie wir es machen wollen. Ja. Hoffentlich ist es gelungen.
Ja. Ja, und ich kann mir das so richtig vorstellen. Ich wünschte gerade jetzt, ich hätte noch ein, wobei man kann es vielleicht auch mit Kindern in dem Alter machen, wollte gerade sagen, ein bisschen kleinere Kinder. Ich kann mir das so gut vorstellen, dann in so einem Buch mit so einem Hintergrund dann so wirklich danach zu suchen, wo ist denn hier einer gerade stark oder klug? Und dann fließt es ja so richtig in dieses Kind rein. Also ich finde das so schön, diese Idee.
Wir haben es auch unserer Tochter vorgelesen und meiner Nichte. Mhm. Und also ich weiß ja nicht, ich hoffe einfach, dass jeder diese Reaktion haben wird bei seinen Kindern, aber die waren wie gebannt, also wirklich. Ja. Und toll, haben so, und dann haben die gesagt, da ist eine Dachsdame, die ist blind. Und die haben die halt, finden die aber ganz schön, weil die so hübsch eingezogen ist mit so Hut und so. Mhm. Und dann haben die gesagt, Mama, also unsere Tochter hat gesagt, Mama, guck mal, ganz klug, weil die mit ihren Händen lesen kann. Und das Schwein fragt, kannst du mir das beibringen? Und das Schwein ist auch total klug, weil es um Hilfe bittet, etwas zu lernen. Also, während wir dieses Wimmelbuch gewimmelt haben, kam so viel cooler Gesprächsstoff zustande. Das war richtig
cool. Ja, total schön. Und vielleicht noch eine ganz kleine Geschichte von mir. Ich habe lustigerweise meinen Kindern ein ganz ähnliches Plakat damals ans Bett gehängt. Mit ganz, ganz ähnlichen Sätzen, auch so, ich bin klug, ich kann alles schaffen, was ich möchte und so weiter. Und ich fand es so witzig, weil wir, mein Sohn hat jetzt praktisch die Grundschule beendet und da hing noch, da haben wir dann alle Sachen abgeholt und da hing noch so ein kleiner Zettel, so wie so ein Steckbrief von ihm. Und dann stand so, was mag ich an mir selbst besonders gern? Und dann hat er geschrieben, dass ich so klug bin.
Ja.
Cool. Und da habe ich echt gedacht,
war
so,
Wahnsinn. Ja.
Also wenn du dann auch so merkst, wie das so
in die Kinder
so
übergeht.
Verinnerlicht haben. Ja. Und das hat er nicht einfach so dahin geklatscht, sondern das ist in seine Überzeugung übergegangen. Ich bin ein kluger Mensch.
Ja, Probleme lösen zum Beispiel. Ne? Du sagst, oh nein, jetzt ist es runtergefallen. Und dann holt das Kind mit 2 Jahren einen Besen. Da kann man schon mal sagen, war gerade ganz klug. Und das ist nicht Mathe, das ist nicht 1 plus 1. Genau. Aber jedes Kind macht 100 Mal am Tag was Kluges. Ja. Und das zu sehen und vor allem, dass das Kind das selber sieht, ist richtig wichtig, glaube ich.
Toll, ja.
Ja.
Ja, ich denke mir auch, wir Eltern, wir Erwachsenen können so viel noch von euch da lernen. Und ich glaube auch für jede Mutter, jeden Vater ist das Buch sehr wertvoll.
Zeitlos.
Um nochmal umzudenken, ja.
Ja.
Also ich habe ja auch schon ein paar Bücher geschrieben in meinem Leben, aber die Kinderbücher, das ist auf eine ganz besondere Art, hat es nochmal eine andere Tiefe. Also, weil du musst mit ganz wenig, ganz viel, oder die Herausforderung ist, mit ganz wenig sehr viel zu erzählen. Also du hast ja nicht viel Platz pro Seite. Ja. Pro Seite, jetzt in dem Bilderbuch, weil ich anders bin, hast du vielleicht pro Seite einen Satz, vielleicht mal zwei Sätze. Ja. Aber diese zwei Sätze, die müssen so stimmen, da muss eine ganze Welt aufgehen. Und bei Erwachsenenbüchern hast du für diese zwei Sätze drei Seiten Zeit.
Total.
Platz. Und das war echt eine besondere Herausforderung. Und ich kann wirklich sagen, dass also auf das Buch, auch auf das Wimmelbuch, ja, da sind wir richtig stolz, dass wir das hingekriegt haben. Weil ich glaube, wenn du ein Kinderherz erreichst, ist es das Schönste überhaupt.
Ja.
Kinder, die sind noch nicht gebrainwashed, sage ich jetzt mal. Ja, die kennen noch kein Marketing. Also so, da geht es wirklich nur, entweder die mögen etwas oder sie mögen etwas nicht. Ganz egal, ob das jetzt von einem Disney-Film ist oder von einem Autor, einer Autorin von gegenüber. Ne? Also entweder sie mögen etwas oder nicht. Und ja.
Ja.
Und das auch zu sehen, wie unsere Tochter da so strahlende Augen bekommen hat beim Lesen, beim ersten Mal, das war wirklich eines der schönsten Augenblicke für mich im Prozess des ganzen Wahnsinns von so einem Buch zu schreiben.
Also vor allem auch
Wahnsinn.
Die Autorin hat ja die Lücken gefüllt, die wir quasi nur, also die wir nicht beschreiben durften mit Worten. Und da Hand in Hand zu gehen und dieses Drehbuch zu schreiben, damit wir alle an einem Strang ziehen, damit die Message rüberkommt, das war wirklich eine krasse Herausforderung. Also ich hätte das unterschätzt. Ich weiß auch nicht, ob jedes Kinderbuch so aufwendig ist, aber ich kann sagen, diese Kinderbücher waren richtig aufwendig. Also
ich habe das auch unterschätzt. Ich dachte, naja, so ein Kinderbuch zu schreiben,
da
steht ja nicht viel drin.
Ja.
Wie lange soll das schon dauern?
Ja.
Aber die Wahrheit ist, das ist einfach ein ganz anderes Arbeiten. Du bist so viel in Kontakt mit dem Verlag, mit der Illustratorin. Du schreibst jeden Tag 10 E-Mails. Jeder Arbeitsschritt wird quasi gegengecheckt und so.
Du musst die Lücke füllen. Also du musst das füllen können.
Ja, und die Kinder entdecken ja noch im Moment alles so detailliert. Ein Erwachsener liest vielleicht ein Buch ganz anders, oder?
Ja, ja.
Als ein Kind.
Ja, und vor allem, wir haben uns halt so viel Mühe gegeben, weil wir wollten auch so kleine, wie sagt man, so hidden Gems verstecken.
Ja.
Also auf jeder Seite gibt es was zum Entdecken, was man vielleicht beim ersten Mal übersieht. So kleine Hinweise auf andere Dinge, wie, ja, man kann es, glaube ich, ganz gut vergleichen, wie wenn ein Regisseur eines Films sich eine Perücke aufzieht und einmal durchs Bild läuft.
Cool.
Bücher, die ihr beim 10. Mal lest und dann sagt, das ist mir gar nie aufgefallen und so ist es.
Also, gerade bei Wimmelbüchern, ehrlich gesagt.
Ja.
Mein Sohn liebt auch Wimmelbücher. Der schaut die
aber
Stunden an.
Auch drin. Entschuldigung, ich habe nicht getroffen. Aber beim Bilderbuch ist auch so richtig viele solche Kleinigkeiten.
Toll. Ja, ich bin echt gespannt, ja.
Ja.
Ja, ich freue mich jetzt riesig, das mit meinem Sohn und auch mit den anderen zu lesen.
Ja.
Und ich finde es einfach so wichtig, was ihr macht, weil die Kinder sind, das klingt jetzt so pathetisch, aber die sind unsere Zukunft. Und ich denke mir immer, gerade heute ist es so wichtig, dass die mit so einer Intuition und so einer Selbst, mit so einem Selbstbewusstsein rausgehen in die Welt, ja.
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 Genau. Deswegen haben wir es gemacht. Und ich glaube, es geht immer nur darum, wenn man eine Idee hat und die Idee verschwindet nicht, dann mach es. Egal, was es ist. Es muss ja nicht ein Kinderbuch sein. Es kann ja kann jedes Projekt sein, ja. Aber wenn du so eine Idee hast, die, und wir haben ja viele Ideen den ganzen Tag, ja, ja. Die Ideen kommen und Ideen gehen, aber wenn so eine Idee bleibt, dann ist das vielleicht ein Zeichen deines Engels oder vom Universum, hör da mal genauer hin, vielleicht sollst du hier mal dranbleiben. Mhm. Das haben wir zum Glück gemacht mit den Kinderbüchern.
Ja, sehr schön. Gut, dass ihr es gemacht habt. Ich glaube, ich werde das auch mit einem 10-jährigen und 11-jährigen Kind jetzt testen und werde euch berichten.
Ja.
Ich glaube, das kann man immer noch machen.
Ich habe ja das Unterrichtsmaterial dazu gemacht und das geht auch bis zur 4. Klasse, also bis zur Grundschule. Manche Grundschulen sind sogar bis zur 6. Klasse. Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass man... Ich meine, wir haben Schreibanlass. Zum Beispiel bei dem einen ist es, ein Interview zu führen, weil das passt zum Bild, ja, weil da geht es um so eine Katastrophenszene und dann sollst du der Zeitungsmoderator sein und dann die 5 Fragen beantworten und so weiter. Und es ist ein Schreibanlass, den kannst du in Klasse 4 noch super gut.
Toll.
Machen.
Ja. Ja. Also ich glaube, dazu müssen wir nochmal gesondert sprechen, Anahita.
Ja, ich glaube auch.
Auf jeden Fall. Das ist so spannend auch. Also da machen wir noch eine eigene Podcast-Episode dazu. Nicht mehr ganz sicher, wenn du Lust hast.
Sehr gerne.
Schön.
Ja, und vielleicht so die Abschlussfrage. Wir haben ja ganz, ganz viele, also bei uns hören ja, ich würde mal sagen, zu 99% Mütter zu und auch ganz viele Mütter, die vielleicht gerade viel Stress erleben oder die vielleicht gerade oft denken, boah, ich kriege das irgendwie alles gerade nicht so gut hin oder ja, also viele Herausforderungen einfach haben in ihrem Leben. Gibt es so vielleicht so eine Sache, die ihr den Müttern noch mitgeben möchtet?
Ja, also ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas mitgeben möchte, also ob ich in der Position bin, irgendwas mitzugeben. Aber wenn, dann wäre es, ich glaube, jede Mama liebt ihr Kind. Ich glaube, bei manchen ist es blockiert. Der Fluss quasi ist wie so ein Stein in der Mitte und das staut sich irgendwo, kann nicht durchfließen. Und ich glaube, ein Leben lang ist es unsere Aufgabe, die Steine, die Liebe blockieren, egal ob es das Kind ist, die Mutter oder der Vater, egal was es ist, die Liebe zu uns selber, die diese Steine blockieren, die einfach wegzutragen und mit dem Wasser fließen zu lassen oder an den Rand zu schieben. Ich glaube, die Steine wegschieben und einfach ab und zu mal wieder sagen, ich bin genug, ich mache das gut, ich mache das so gut ich kann. Ich glaube, wenn wir auch liebevoll mit uns Frauen gegenseitig sprechen, und ich vermisse das tatsächlich manchmal, also klar, also Freundinnen sprechen liebevoll miteinander, aber auf dem Spielplatz habe ich oft genug genau das Gegenteil gesehen. Und ich finde das total schade. Ich finde, eine Ressource geht verloren. Also vielleicht das nächste Mal auf dem Spielplatz einfach sagen, ich fühle dich. Ich bin selber total fix und fertig.
Ja,
die Nachbarkatastrophe oder so. Oder wenn jemand da ist und man sieht, die schimpft gerade total mit dem Kind und man denkt sich so, Gott, dann vielleicht einfach nicht gleich in dieses Urteil reingehen, sondern auch dahinter gucken, was ist vielleicht passiert. Und wenn man mit der Person befreundet ist, liebevoll auch mal sagen, du guck mal, ich glaube, dein Kind hat das gar nicht gehört, was du eigentlich meinst, was wolltest du denn sagen? Und dann wirklich lieb meinend und nicht verurteilend irgendwelche Hinweise geben. Ich finde diese Urteilsgesellschaft, die wir sind und diese Cancel Culture und so, das hilft uns überhaupt nicht.
Ja.
Ja, Wahnsinn. Also, ich bin total beseelt gerade.
Warte
danke.
Mal, ich glaube, der Lars wollte auch noch was sagen, oder?
Sorry.
Nee.
genau,
Ich habe ganz interessiert zugehört und innerlich genickt. Ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen. Und wenn ich was sagen müsste, dann vielleicht noch, nehmt das alles nicht so ernst. Und die Welt geht nicht unter, wenn mal Dinge schiefgehen. Und glaube, ganz wichtig ist, was ich auch von dir stark gelernt habe, ist auch Fehler zulassen und dann, wenn man merkt, man hat was falsch gemacht seinem Kind gegenüber, dann auch hingehen und sagen, hey, es tut mir leid, ich habe hier was falsch gemacht. Und dann dem Kind auch zu zeigen, ich bin kein Supergott. Ich bin deine Mama, aber ich weiß auch nicht alles.
Ja, als Vorbild lernen die Kinder, die lernen vom Vorbild. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder sich bei uns entschuldigen, dann müssen wir auch die Größe haben, uns zu entschuldigen, wenn wir etwas falsch machen. Und da kann ich noch so viel abends vorlesen. Wir sagen Entschuldigung, wenn wir was falsch gemacht haben. Wenn wir es nicht tun und nicht fühlen, dann bringt es das alles nichts. Und ich glaube, wir sind die Vorbilder. Also ich glaube, war das Gandhi, der gesagt hat, sei du die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst. Trifft es einfach. Wenn ich möchte, dass mein Kind eine friedliche, nicht lästernde, liebevolle, starke Person ist, dann ist der erste Schritt, dass ich es bin.
Ja.
Und davon lernt sie zu 100% am ehesten das. Also machen wir uns bewusst, welchen Wert wir unserem Kind mitgeben wollen, und dann leben wir diesen Wert.
Genau.
Ja.
So, Olivia, jetzt.
Ja, ich finde es so schön. Also ich finde es auch so schön. Ja. Ich habe mir das gar nicht so vorgestellt. Ich wusste gar nicht, wie es ist mit euch. Ich dachte vielleicht, keine Ahnung, ist auch so, weiß ich nicht. Ich finde es so schön mit euch. Einfach fehlen die Worte. Ich finde es einfach so schön, auch wie ehrlich ihr seid. Ihr seid ja auch als Paar hier, nicht als Co-Autorenpaar. Das ist ja auch so. Der eine sagt was, das findet der andere vielleicht nicht so, aber ihr hört euch zu, ihr seid nicht immer einer Meinung, ihr seid so ein starkes Vorbild. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich finde auch. Ich finde gerade als Paar, danke. Ich glaube, das ist durchgekommen auch. Ja,
ja, vielen Dank. Das, was mir dazu natürlich auch sofort wieder einfällt, ist, wir sind wirklich kein Vorzeigepaar.
Nee, wirklich
also
nicht.
Wir zoffen uns, wir haben genauso unsere Probleme wie jedes andere Paar auf dieser Erde.
Wir sind genervt voneinander.
Wir sind manchmal genervt voneinander.
Aber genau das ist es ja.
Aber ich glaube, was wir immer wissen ist, wir gehen diesen Weg gemeinsam. Und wir finden immer wieder zurück. Also es gibt nie so diesen Moment, wo wir sagen, du bist jetzt gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, oder du bist gar nicht so, wie ich es gerne hätte, sondern es ist immer so, halt, stopp, wir verrennen uns gerade, wir kommen immer wieder zurück in die Liebe.
Ja.
Und ich glaube,
wir müssen uns halt auch noch total beweisen. Ne? Wir haben jetzt 4 Jahre, 5 Jahre als Paar. Wir müssen auch erstmal 40 schaffen, damit man sagen kann, dass wir ein Vorbild sind. Also ich meine, wir sind ja irgendwie noch nirgendwo. Und unser Kind ist auch noch nicht groß. Vielleicht wird die groß und sagt, meine Eltern waren totaler Banane im Kopf. Weil
lauchig.
Lauchig,
genau. War immer total lauchig.
Und das wäre natürlich ganz schlimm. Aber ich glaube, deswegen bin ich immer so vorsichtig mit so Belehrung oder
jemand
mitgehen will, ich kann das gar nicht tun, weil ich bin ja noch niemand in der Hinsicht eigentlich. Das Einzige, was ich wirklich weiß aus meinem Leben und schon tausendmal gefühlt habe, ist, es ist alles in uns. Wir sind die Heiler von uns selbst, sowohl psychisch als auch auf allen anderen Ebenen. Und ich glaube, wenn wir schaffen, wieder in Kontakt mit unserem Innersten zu kommen, also entwickeln nicht nach vorne, sondern den Garn abzuwickeln vom Finger und wieder dieses Wesen zu sein, was wir immer waren, das ist Ziel.
Ja.
Ja.
Total. Und wir sind übrigens genauso. Also das ist auch das, was Katja und ich auch, glaube ich, total leben. Totale Offenheit und Ehrlichkeit. Also.
Ja, jeden Tag etwas mehr entwickeln. Ja.
Es ist bei uns auch so, dass es nicht was ist denn ein Vorzeigepaar? Für mich, ganz ehrlich, habt ihr gerade bewiesen, dass ihr ein Vorzeigepaar, was auch immer das ist, ja, für mich seid ihr trotzdem genau deswegen ein Vorbild, weil ihr so offen miteinander sind. Und man sieht, dass ihr, wer ist denn einer Meinung die ganze Zeit? Das zeigen wir im Außen. Oder viele versuchen es noch zu zeigen. Aber genau das ist doch nicht das, was wir, also ich finde euch trotzdem total toll.
Ja, ich glaube, am Ende geht es gar nicht darum, irgendwas darzustellen, sondern ein authentisches Leben zu führen.
Ja, total.
Mit all den Dingen, die halt da reinpassen. Ja?
Ja.
Und wenn man jetzt versucht, irgendwas darzustellen, was man nicht ist, das ist der direkte Weg ins Unglück.
Mhm. Ja, und das ist, so haben wir es ja immer noch gelernt. Ja. Und es ist eben Zeit, das abzulegen.
Ja.
Genau.
Ich habe lieber einen Freund oder einen Fan, der mich mag, wie ich wirklich bin, als eine Million, die eine Version von mir mögen, die ich selber gar nicht gern habe.
Schön.
Ja, das ist ein toller Gedanke. Ja. Ja.
Zitatfähig.
Ja, absolut.
Anahita.
Danke
ja,
euch
vielen
für das
Dank
schöne.
Euch. Genau, für eure Zeit,
ja, vielen Dank.
Für den Einblick.
Die Einladung.
Und ich glaube, dass ganz, ganz viele jetzt auf den Link klicken werden in den Shownotes zu eurem Buch. Und ich freue mich auch schon drauf. Genau.
Ja, teilt es gerne und Dankeschön.
Ja, danke.
Ja, sehr gerne. War schön mit euch. Danke.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Wenn du jetzt Lust hast, für dich loszugehen und selber auch die Selbstliebe zu entdecken für dich, dann hol dir noch diese Woche unseren Stressbewältigungskurs für Mütter, 8 Module. Du bekommst, wie gesagt, einen Großteil der Gebühren von deiner Krankenkasse zurückerstattet und kannst damit, wie viele Teilnehmerinnen uns das schon gezeigt haben, dein Leben verändern. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, egal wann du uns gerade hier hörst. Und ja, bis zum nächsten Mal. Deine Olivia von Glücksheldin.